Wie werden wir mit Spannungen fertig? Das ist der letzte Punkt in diesem Bereich. Ich habe eigentlich drei oder vier Hauptpunkte. Nebst dem Grundsätzlichen sprachen wir von Mitteln der Gemeinschaft. Wir sind jetzt bei der Gestalt der Gemeinschaft, das wird uns einige Zeit beschäftigen. Und der letzte Punkt ist dann die Grenzen der Gemeinschaft. Es gibt allerlei Faktoren, die den Umfang unserer Gemeinschaft mitbestimmen. Und darüber wollen wir dann auch sprechen. Das heißt, dass wir dann möglicherweise morgen das Thema sein, wenn wir es nicht heute schon anschneiden. Wenn keine Fragen da sind, kann es sein, dass wir früher fertig sind. Da muss ich sehen, was ich noch bringen kann. Ich bin auf etwas aufmerksam gemacht und ich bin dankbar dafür. Ich hatte gesagt, dass wenn man unterstützt, man auf danach schaut, nach den Grenzen des Einkommens, es dient also dem Ausgleich. Paulus sagt schon, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Mit anderen Worten, die Arbeit selbst ist der Unterstützung wert. Nicht nur die Person, weil sie am Leben bleiben muss, sondern auch die Arbeit als solche. Also das ist in der Tat ein Grund, weshalb wir andere unterstützen, ist wegen ihrer Arbeit für den Herrn. Gibt es im Neuen Testament, wir kommen jetzt zu dem angeschnittenen Thema, die regelmäßige Versammlung der Gläubigen, die Hauptzusammenkunft, sie trägt verschiedene Bezeichnungen. Gibt es im Neuen Testament überhaupt Hinweise auf eine Versammlung der Gemeinde als eine feste Einrichtung? Sprich, gibt es den Gottesdienst als Einrichtung, als feste Einrichtung? So wird er normalerweise genannt. Natürlich ist alles Gottesdienst, aber irgendwie hat sich diese Bezeichnung eingebürgert unter Christen als eine Bezeichnung für diese regelmäßige Zusammenkunft. Ich tue mich selbst schwer mit einer Bezeichnung, die allgemein verständlich wäre. Die einen gebrauchen diese Formulierung, die andere die. Ich spreche gern von einer Hauptversammlung oder von der Gemeindeversammlung schlechthin. Aber wenn man heute von Gemeindeversammlung spricht, dann denkt man oft an die jährliche Geschäftssitzung oder eine ähnliche Zusammenkunft. Also die Frage, gibt es im Neuen Testament Hinweise auf eine Versammlung der Gemeinde, die man als eine feste Einrichtung betrachten sollte? Hierzu einige Texte. 1. Korinther 11, Vers 17 und 18. 1. Korinther 11, 17 und 18. Paulus schreibt, dieses, während ich am Anweisen bin, lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren zusammenkommt, sondern zum Schlimmeren. Denn erstens höre ich, beim Zusammenkommen in der Gemeinde sind Spaltungen euch vorhanden. Hier ist also von einem Zusammenkommen die Rede, welches Paulus voraussetzt bei den Korinthern. Er setzt voraus, dass sie irgendwann einmal zusammenkommen als Gemeinde. Beim Zusammenkommen in der Gemeinde. Man kommt also in Korinth zusammen in der Gemeinde. Also zu einer versammelten Gemeinde. Gemeinde ist also, wie auch die Dogmatik es traditionell aufgefasst hat, ist einmal gesammelte Gemeinde und einmal verstreute Gemeinde. Die Einzelnen gehen dann in die Welt und verrichten dort ihre Aufgaben. Aber Gemeinde ist auch als gesammelte Gemeinde da. Vers 20 im selben Kapitel. Wenn ihr also am selben Ort zusammenkommt, die griechische Formulierung, die Formulierung im Grundtext, ist nicht ganz klar. Das Wort Ort fehlt. Wenn ihr auf dasselbe zusammenkommt oder im selben. Und die Frage ist, spricht Paulus von einem Zweck oder von einem Ort? Und ich meine, allgemein wird schon angenommen, dass es sich um einen Ort handelt. Das heißt, wenn ihr an derselben Stelle, am selben Platz, am selben Ort oder im selben Haus zusammenkommt. Kapitel 14 haben wir Ähnliches. Kapitel 14, Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme, heute würde man die Gegenwartsform gebrauchen, zusammenkommt. Früher haben wir auch im Deutschen noch mehr den Konjunktiv gebraucht. Er geht uns verloren, schade. Er war ein sehr gut gebräuchliches Instrument, um sich genau auszudrücken. Aber wir sind gemütlich geworden. Im Griechischen natürlich hat man diesen Konjunktiv. Und wenn wir übersetzen, tun wir wohl, ihn auch als Konjunktiv zu übersetzen. Aber feststeht, dass Paulus ein solches Zusammenkunft definitiv voraussetzt, auch wenn er den Konjunktiv gebraucht. Das heißt, er gebraucht diesen Konjunktiv als Möglichkeitsfall, den er aber tatsächlich in Rechenschaft zieht. Dann, wann ihr zusammenkommt, würden wir heute zusammen, als ganze Gemeinde. Das gibt es also in Korinth, dass man immer wieder zusammenkommt. Wie oft, steht nicht genau geschrieben. Vers 26. Wie ist es also, Brüder? Wann immer ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas. Also wieder wird vorausgesetzt, sie kommen immer wieder zusammen. Wann immer ihr zusammenkommt. Vers 34, Anfang des Verses. In einigen Handschriften, vielleicht Ende 33, es geht um folgende Worte. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen der Fall ist, sollen eure Frauen in den versammelten Gemeinden schweigen. Das Wort im Grundtext ist einfach das Wort für Gemeinde, aber es kann bedeuten die Versammlung, das heißt die Zusammenkunft der Personen, oder es kann die Personenschar als solche bezeichnen, also als Gemeinde. Deshalb habe ich übersetzt, in den versammelten Gemeinden, also sie kommen zusammen. Hebräer Kapitel 10, Hebräer Kapitel 10, zwei Verse dort, 24 und 25. Und lasst uns aufeinander achten, um anzuspornen zur Liebe und zu edlen Werken, nicht in unserem Zusammenkommen nachlassen. Zusammenkommen als Substantiv, als Nomen aufgefasst, zu denken. Noch einmal, Entschuldigung, aufzuhören. Oder nachzulassen, nicht in unserem Zusammenkommen nachlassen, so wie es bei etlichen Sitte ist. Es geht also um eine Einrichtung, die vernachlässigt oder auch gefördert werden kann. Manchmal hat man diesen Text so aufgefasst, als würde jeder Christ hier aufgerufen sein, dabei zu sein, wann man sich trifft. Das ist natürlich vorausgesetzt, dass er seinen Beitrag dazu leistet, dass die Christen ihre Zusammenkunft überhaupt hat. Fehlen einige Leute immer wieder, dann natürlich mit der Zeit kann das Zusammenkommen schlechthin schwinden. denn es hängt schon sehr viel vom Einzelnen ab, ob die Sache selbst noch bestehen darf oder nicht. Das Zusammenkommen als Christen soll nicht aufhören. In allen diesen Stellen ist an ein sich wiederholendes Zusammenkommen zu denken. Die Schrift weiß also um eine solche Einrichtung. Und diese Stelle ist wohl die einzige, die davon in der Befehlsform spricht. Das heißt, die es nahelegt, dass es das gibt. Und es braucht natürlich nur einen Vers, um die Einrichtung anzunehmen als eine verpflichtende, eine verpflichtete. Dennoch bleibt hier ein gewisser Aspekt unklar. Und dieser Aspekt hat mit den Umrissen zu tun. Das heißt, genau was ist Zusammenkommen? Was ist das? Wann ist es das? Die Umrisse dieses Zusammenkommens sind unklar. Wenn Christen zu verschiedenen Zwecken zusammenkommen, und das tun sie, auch damals taten sie es, dann erhebt sich die Frage, sind jetzt alle diese Zusammenkünfte als die ordentliche einzuordnen, von der Hebräerschreiber spricht? Ist das es, was er meint? Ist jedes Zusammentreffen von Christen irgendwelcher Konstellation ein ordentliches Zusammenkommen von Christen? Was ist das? Was ist ein Gottesdienst? Was ist eine Versammlung? Wann ist sie das? Sind wir jetzt eine solche Versammlung? Sind wir dem Befehl des Hebräerschreibers hiermit nachgekommen, dass wir auch so etwas gemacht haben oder morgen machen werden? Darf ein Kreis von Christen bestimmen, wenn nicht alle Zusammenkünfte ordentliche sind, darf dann ein Kreis von Christen bestimmen, welche Zusammenkunft unter den vielen Zwecken als die ordentliche zu sein habe? Solche Fragen sind von wesentlicher Bedeutung für ein Verständnis einiger schwieriger Texte. Denn wir müssen wissen, wovon der Text spricht, sonst können wir ihm nicht nachkommen. Wenn zum Beispiel Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 34, wie es in allen Gemeinden der Heiligen der Fall ist, sollen eure Frauen in den versammelten Gemeinden schweigen, dann ist nicht nur die Frage, was heißt schweigen, sondern wann? Wann sollen sie schweigen? Natürlich ist das Schweigen selbst auch noch eine Frage. Dürfen sie nicht singen? Dürfen sie nichts machen? Kein Wort sagen? Oder sind es bestimmte Dinge, die sie nicht sagen sollen? Paulus spricht dann anschließend, wenn er das weiter ausführt, er sagt, denn es ist ihnen verboten oder nicht gestattet, zu reden. Also er spricht von einem Reden, nicht von einem Singen. Oder dachte er, dass Singen auch ein Reden wäre? Das ist unklar. Also der Aspekt ist auch schon unklar, aber wir befassen uns jetzt nicht mit dem, das ist jetzt nicht unser Thema. Unser Thema ist, was ist Zusammenkunft? Und ich will meine eigene Unschlüssigkeit an dieser Stelle auch zugeben. Ich ringe lange mit dieser Frage und ich habe ihn unterwegs notiert, vor einiger Zeit, schon längere Zeit, etwas geschrieben zu der Frauenfrage und zu meinem vorübergehenden Schluss, zu dem ich kam, exegetisch, nicht als wünschte ich mir diesen Schluss, er war mir unangenehm, aber ich musste ehrlich sein, zu welchem Schluss muss ich kommen, wenn ich den Text studiere? Ich habe ihn noch einmal ganz neu erarbeitet und kam dann zu einem etwas anderen Schluss, als ich schon mal gekommen war. Die Frage ist, die diesen Fragen zugrunde liegt, sowohl in Kapitel 11, wo er der Frau gestattet, etwas zu sagen, und in Kapitel 14, wo er ihr nicht gestattet, etwas zu sagen. Die Frage ist, was ist der Unterschied? Wann oder wo ist die Frau in Kapitel 11, wo er ihr gestattet, zu beten und zu prophezeien, etwas weiterzugeben, das der Herr ihr aufs Herz gelegt hat? Wo ist sie in Kapitel 14, wenn ihr nicht gestattet ist, zu sprechen oder zu reden? Das sind Fragen also, die diesen Texten zugrunde liegen, und wir können diese Texte nicht verstehen, bis wir verstehen, was eine Zusammenkunft ist. Und ich schwebe immer noch und bin immer noch ungewiss. Manche Christen haben das Problem einfach so gelöst, einmal vorübergehend, möchte ich sagen, dass sie die letzte Frage beantwortet haben mit Ja. Sie sagen, wir werden einfach bestimmen, welche Versammlung die ordentliche ist, die, von der der Hebräerschreiber spricht. Die Hauptzusammenkunft. Ob man sie nun Gottesdienst nennt oder etwas anderes, aber sie haben sich entschieden dafür. Das heißt, sie verhalten sich in diesem Rahmen etwas anders, als wenn sie sich am Mittwoch treffen würden. Es gehört inzwischen dazu, dass der Sonntagmorgen der zeitliche Ort ist, wann man diese Art von Zusammenkunft hat. Nicht überall in der Welt ist das der Fall. In Israel trifft man sich mit Vorliebe natürlich am Samstag, am Schabbat. In islamischen Ländern kann es vielleicht vorkommen, dass es am Freitag geschieht, an dem Tag, der dort für heilig gehalten wird. Wir kommen noch auf den Zeitpunkt des Zusammenkommens von der Schrift her. Aber Gemeinden haben diese Entscheidung getroffen und sie verhalten sich dann entsprechend. Andere wiederum machen sich keinen Hehl daraus, wann sie sich treffen, wo und wie sie sich verhalten. Sie machen es einfach und fühlen sich oder meinen sich frei zu fühlen, irgendetwas zu tun, das sie nun für gut halten, und meinen, sie würden von der Schrift her diese Freiheit besitzen. Mir scheint, dass diesen Verordnungen des Apostels Jesu Christi nicht zeitliche Grenzen gegeben sind. Irgendwann werden wir uns entscheiden müssen, ob wir seinem Befehl nachkommen wollen oder nicht, und zwar so, wie er es geschrieben hat. Also diese Fragen muss ich jetzt als Lehrer zur Zeit noch einigermaßen offen lassen. Ich habe meine Vorstellungen an einigen Stellen, aber ich kann die letzten Fragen nicht beantworten. Kommen wir zu einer weiteren Frage. Wer sind die Besucher der sich wiederholenden Versammlung der Gemeinde? Wer kommt in Frage als Gegenstand oder als Teilhaber einer solchen Zusammenkunft? Wer kommt zusammen? In den obigen Texten sind es die Gläubigen an Jesus Christus als ihren Retter, die angesprochen sind. So fangen die Briefe an, so fängt auch der Korintherbrief an, und diese sind es dann, die in den Kapiteln 11 und 14 angesprochen sind, wenn von Zusammenkünften die Rede ist. Auch der Hebräerschreiber macht klar, dass er wiedergeborene Christen anspricht in seinem Brief. In 1. Korinther 14, Vers 23 ist von der, ich zitiere, ganzen Gemeinde die Rede. Wenn nach Hebräer 10 das Zusammenkommen der Gläubigen nicht aufhören soll, so wird jeder Christ dazu beitragen müssen. Es sind also alle Gläubigen, die sich zusammenfinden, wenigstens früher oder später. Dass nicht jeder jedes Mal dabei sein kann, geht wohl aus den Grüßen in einigen Briefen hervor, wie wir schon besprochen hatten gestern Abend, wo offensichtlich Abwesende gegrüßt werden sollen. Alle Gläubigen, also dieses Zitat, heißt auch, dass weder arme noch reiche Gläubige ausgeschlossen sind. Beide Arten von Gläubigen dürfen miteinander im selben, in derselben Zusammenkunft zusammen sein. Man vergleiche auch Jakobus Kapitel 2, wo angeprangert wird, dass hier ein Unterschied gemacht wird zwischen diesen Zweien, die eine verschiedene Stellung haben in der Gesellschaft. Auch Sklaven und Freie sind gleichwohl dabei. Und wenn sie verschiedener Nationalität sind, macht es ebenfalls keinen Unterschied. Ferner sind alt und jung zusammen, einschließlich Kinder, die ja im Brief an die Gemeinde in Ephesus direkt angesprochen sind. Nehemia 8, 2 und 3 und Psalm 148, Vers 12 unterstreichen dieses. Und die Verse möchte ich mit uns lesen. Nehemia 8 zuerst, die Verse 2 und 3. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde. Männer und Frauen und alle, die es vernehmen konnten. Wir haben also drei Gruppen von solchen, die zugegen waren. Israeliten im alttestamentlichen Volk Gottes. Männer sind dabei, Frauen sind dabei und nebst diesen Erwachsenen sind solche, die es vernehmen oder verstehen können. Das heißt, Kinder, die alt genug sind, um zu sprechen und zu verstehen. Solche sind also dabei. Am ersten Tage des siebenten Monats und las daraus auf der breiten Gasse, die vor dem Wassertor ist, vom lichten Morgen an bis auf den Mittag, vor Mann, und jetzt wird wiederholt, vor Mann und Frau und wer's vernehmen konnte. Man stelle sich das einmal vor. 5, 6 Stunden wird gelesen und dazu einige Bemerkungen gemacht, damit verstanden werden konnte. Es wurde nämlich ins Verständnis übersetzt. Und des ganzen Volkes Ohren waren zu dem Gesetzbuch gekehrt. Nicht zwischendurch das Ohr der Mütter mal zu den Kindern und dann hat sich ablenken lassen, die haben sich konzentrieren können. Sie blieben dabei, nicht, dass keine gelegentlichen Blicke sonst wo waren, aber diese Stunden wurden dem Worte Gottes gewidmet und diese waren zusammen da. Ein gutes Beispiel, wie es auch in der neutestamentlichen Gemeinde zugehen kann. Und dann im drittletzten Psalm, 148, da haben wir eine explizite Formulierung, Vers 12. Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen, die sollen zusammen in der Zusammenkunft des Volkes Gottes Gott loben. Nebst den Gläubigen aber findet man auch nach 1. Korinther 14 Ungläubige zugegen. Paulus setzt voraus, dass das durchaus in Ordnung ist, dass auch Ungläubige reinschauen können. Es ist aber nicht Usus, das heißt Brauch, dass man unbedingt solche einlädt, um unter das Wort zu kommen. Nicht, dass das unbedingt verkehrt wäre. Aber die Einstellung ist heute eine unbiblische geworden. Das heißt, die Bewegung wird von den Ungläubigen erwartet, damit sie Gottes Wort hören, anstatt von den Gläubigen. Die Ungläubigen sollen zu den Gläubigen kommen, um Gottes Wort zu hören, anstatt dass die Gläubigen zu den Ungläubigen gehen, damit sie das Wort Gottes hören. Irgendetwas ist da schiefgelaufen. Aber dennoch dürfen Ungläubige dabei sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann und wann auch einmal jemand eingeladen war. Aber der Zweck des Zusammenkunftes war nicht, Ungläubige zu erreichen, überhaupt nicht zu erreichen, auch nicht die Jugend zu erreichen. Niemand wird erreicht, er ist da. Das Volk Gottes ist schon Volk Gottes und es kommt in diesem Zeichen zusammen und es erbaut sich selbst. Nun etwas zu den Beiträgen zur Gemeindeversammlung. Zuerst ihre Art. Was wird beigetragen? Eine Liste von Möglichkeiten haben wir kurz in 1. Korinther 14 im 26. Vers. Wie ist es also, Brüder? Wann immer ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas. Er hat einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Sprache, er hat eine Enthüllung oder eine Offenbarung, er hat eine Übersetzung. Also das sind schon einmal einige Elemente, die im neutestamentlichen Gottesdienst beigetragen werden, zusammengetragen werden. Das muss nicht heißen, dass alle Elemente jedes Mal da sein, vorkommen müssen, aber dieses sind offenbar Elemente, die, mit denen man rechnen durfte. Das Lesen der Schrift wird dann noch erwähnt von Paulus in seinem ersten Brief an Timotheus in Kapitel 4, Vers 13. Das Lesen soll nicht unterlassen werden von Timotheus selbst. Und in der Offenbarung 1, Vers 3 heißt es, selig sind die, die lesen. Wahrscheinlich ist auch Vorlesen gemeint in den Zusammenkünften der Gläubigen. Auf jeden Fall wurde es sehr früh Brauch, dass sowohl alttestamentliche als neutestamentliche Schriftstücke vorgelesen wurden in den Zusammenkünften der Gläubigen. Hierin war die Synagoge für die Gemeinde wohl ein Beispiel gewesen. Die Lehre sollte ebenfalls vorhanden sein. Sie wird betont in der Apostelgeschichte 2 in Vers 42. Sie verharrten bei der Lehre oder beim Lehren der Apostel, bei der Lehrtätigkeit, nicht notwendigerweise bei dem, was sie lehrten, das natürlich auch, aber im Text geht es wohl um die Tätigkeit des Lehrens seitens der Apostel. Und da waren dann die Gläubigen immer wieder dabei. Dieser Aspekt der Zusammenkünfte wird dort betont. Auch in 1. Korinther 14, Vers 19 betont Paulus die Lehre oder das Lehren, wenn er lieber fünf Wörter in Form von Unterweisung weitergeben möchte, als sehr viele in Form einer nicht verständlichen Sprache. Man vergleiche auch Hebräer Kapitel 5, Vers 12, Anfang. Obwohl die Gemeinde dort und der Kreis von Christen leitende Personen hat, schreibt der Hebräerschreiber, wo ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass euch gelehrt wird. Das Lehren ist eine Gnadengabe, aber sie ist eine Gnadengabe, die jeder Christ im Embryo oder im Kleinen auch besitzt. Das heißt, das Lehren ist nicht etwas, das für die vorbehalten ist, die sie als Gnadengabe haben. Jeder Christ darf lehren, nur haben einige diese Fähigkeit in einem verstärkten Maße. Das ist überhaupt der Fall bei manchen Gnadengaben. Jeder von uns hat sie im kleinen Maße, einige von uns haben sie im verstärkten Maße. Das gehört zum Wesen der Gnadengabe. Gnadengaben. Kolosser 3, Vers 16 schließt die Versammlung der Gläubigen ein, wenn es heißt, das Wort Christi wohne reichlich in und unter euch, lehrt und mahnt euch untereinander. Das heißt, dieser Aspekt in der Zusammenkunft darf nicht fehlen. Prophetie wird ebenfalls erwähnt. Nach Paulus ist sie eine Offenbarung. Prophetie ist das Weitergeben von etwas, das einem gezeigt wurde von Gott. Das heißt, man wird zu einem Sprecher für Gott, so wie Aaron ein Sprecher für Mose wird und Mose ein Sprecher für Gott. Mose ist der Prophet für Gott und Aaron ist der Prophet für Mose. So sagt es Gott: Ich gebe dir Aaron zum Propheten, zum Sprecher. Und so sind Christen Sprecher für Gott. Das ist, was Prophetie heißt. Auch im Griechentum war ein Prophet ein Sprecher für einen Philosophen. Das heißt, er gab weiter, was er gelernt hatte. Nur in der Heiligen Schrift kann dieses, was einem gegeben wurde von Gott oder von anderen, dieses kann manchmal unmittelbare oder fast Diktatqualität haben und manchmal einfach eine Betonung sein, wobei man dann eigene Worte finden muss, um das weiterzugeben. Zum Beispiel in Korinth prophezeit man oder weissagt man, das ist dasselbe, nicht Wort für Wort das, was der Heilige Geist eingibt. Das ist aber der Fall bei Paulus. Am Schluss des Kapitels betont er, was ich euch schreibe. Und er bestimmt also, wie es zugehen soll bei denen, die Offenbarung vom Heiligen Geist bekommen. Er überlässt es nicht dem Heiligen Geist, ihnen mitzuteilen, wie das auszusehen hat. Er als Apostel wird vom Heiligen Geist geführt, jenen dort zu sagen, wie es trotz dessen zuzugehen hat, wenn sie Worte vom Heiligen Geist bekommen. Und Paulus sagt, wenn jemand am Weissagen ist, aber währenddessen ein anderer eine Offenbarung, also ein Licht bekommt über etwas, dann ist vorausgesetzt, dass er sich meldet und dann weiß der gerade am Sprechen ist, dass er aufzuhören hat, wodurch zum Ausdruck kommt, dass er nicht Wort für Wort vom Heiligen Geist geführt war, das zu sagen, sonst hätte ja der Heilige Geist sich widersprochen. Also in Korinth wird wohl ähnlich prophezeit, wie das überhaupt unter Christen oft geschieht, wenn sie etwas weitergeben, zeugnishaft, was ihnen wichtig geworden ist in ihrem Leben mit Gott oder aus der Heiligen Schrift. Während die Schrift selbst, das, was die Apostel und Propheten uns da hinterlassen haben in Schriftform, das hat Qualität von Gottes Wort. Das heißt, dies ist das, was wortwörtlich als Gottes Wort zu betrachten ist. Es hat eine andere Qualität als das, was als Prophetie in den Gemeinden vorkommt. Welche Qualität die Prophetie von Agabus hatte, ist etwas schwer zu sagen. In jener Zeit, wo der Kanon noch nicht fertig ist, kann man durchaus annehmen, dass auch ihm die Worte vom Heiligen Geist gegeben waren, sodass er in der Tat richtig sprach, wenn er diese Offenbarung weitergab. Nur, wenn solche, die diese Prophetie hörten, dann noch ihre eigenen Gedanken hinzugefügt haben und Paulus nahelegen wollten, aufgrund davon solle er bitte nicht nach Jerusalem gehen, dann ging das schon über diese Prophetie hinaus. Das war nicht, was der Heilige Geist sagte. Im Gegenteil, Paulus weiß sich direkt nach Jerusalem geführt und im Übrigen spielt der Heilige Geist nicht, wenn er sagt, wenn er nach Jerusalem kommt, werden ihm Bande zuteil werden lassen. Mit anderen Worten, das ist Wirklichkeit. Er wird also dorthin zu gehen haben, damit diese Prophetie sich erfüllen kann. Man wird also vorsichtig sein müssen mit diesen Texten. Wir müssen also unterscheiden. Es gibt die direkte Prophetie, wobei jedes Wort untersucht werden kann, auf die Waage gelegt werden kann als Gottes Wort und kann als solches betrachtet werden und ernst genommen werden oder einfach Worte von Menschen, mit welchen man ein etwas Licht versuchte weiterzugeben, das man auch von Gott bekommen hatte, aber das ist Menschliches damit vermischt. So geschieht auch die heutige Predigt. In einem gewissen Sinne kann sie Prophetie sein. Und lebten wir jetzt zur Zeit der Schrift, würde man vielleicht diese Bezeichnung gebrauchen von der Predigt. Wir nennen das heute so. Wir genieren uns, mit dem Wort Prophetie so leicht umzugehen. Aber wir müssen wissen, dass Prophetie auch ein allgemeines Wort war, das man nicht nur in christlichen Kreisen gebrauchte, sondern auch in säkularen Kreisen. Es war also nicht ein Wort, das reserviert wurde für das, was Gott selbst sagte. Erster Korinther 14 spricht dann von 2 bis 3, die nacheinander beitragen. Erwähnt wird dort auch das vorgetragene Lied. Psalmen wurden wohl gemeinsam gesungen, das kann man annehmen. Man darf auch annehmen, dass einige Lieder privat, das heißt von Einzelnen oder von kleineren Gruppen, vorgetragen wurden, wie auch das heute geschieht. Das Gebet wird einfach als selbstverständlichen Bestandteil erwähnt. Das kommt vor. Das Mahl des Herrn wird als Gedächtnishilfe gelegentlich gefeiert. Wie oft, wird nicht angedeutet. Der Zweck der Beiträge. Die Beiträge sollten nähren und wehren, so drückt sich Luther aus. Sehr schön, das Wortspiel, nähren und wehren. Das heißt, sie erfüllen eine Hirtenaufgabe, denn ein Hirte hat die Aufgabe, Lebensmittel zu liefern und vor Wegnahme von Leben zu schützen. Und was wir miteinander tun, soll zum einen Leben vermitteln, und das ist das Wort Gottes, denn der Mensch lebt von jedem Wort, das uns aus dem Munde Gottes hervorgeht, nicht von anderen Worten. Das sollte also nähren und es sollte schützen. Schützen vor Sünde, vor falscher Lehre und so weiter. Die Beiträge sollten also nähren und wehren, bauen und korrigieren, ermutigen und auch ermahnen. Gemeinde soll innerlich gefördert werden. Jesus will in der Mitte sein, wie es in der Offenbarung 1 heißt, in Vers 12 und 13 und dann später in Vers 20. Johannes schreibt, als ich mich umgewandt hatte, sah ich 7 goldene Leuchter, Bilder oder Symbole von den Gemeinden, und inmitten der 7 Leuchter einen gleich dem Sohne des Menschen. Dort gehört Jesus hin. Wie am Auferstehungstag oder am Abend des Auferstehungstages. Jesus tritt in die Mitte der Jüngerschar, nicht an den Rand. Er gehört in die Mitte, und rings um ihn sammelt sich dann die Gemeinde. Und am Ende des ersten Kapitels in der Offenbarung heißt es, die 7 Leuchter, die du sahst, sind 7 Gemeinden. Also inmitten der 7 Gemeinden steht und wandelt unser Herr Jesus. Nach dem Beispiel der Psalmen will Gott geehrt und gepriesen werden, in allem. Seine Ehre soll gesucht werden und es soll darauf geachtet werden, dass es so ist. Kurz etwas zum Verlauf. Zum Verlauf wird wenig gesagt, aber genug, sodass wir uns ein Bild machen können. Erstens wird von einer Aufsicht gesprochen. Jesus selbst hat in seiner Gemeinde eine Aufsicht verordnet oder eingesetzt. Und wenn die Gemeinde sich als versammelte Gemeinde in erster Linie zeigt, da ist der Ort, wo Gemeinde sich als Gemeinde zeigt, Und wenn Gemeinde überhaupt Aufseher hat, dann sollten sie hier in Erscheinung treten. Mit anderen Worten, alles, was geschieht in den Zusammenkünften der Gemeinden, sollte unter Aufsicht geschehen und nicht einfach ein Free-for-all sein. Also je nachdem jemand gelaunt ist, mit lauter Experimentieren. Nein, Gott hat verantwortliche Männer eingesetzt, die mit Hilfe des Heiligen Geistes nach dem Rechten sehen sollen. Und das trifft zu für alles, das gesagt wird. Das heißt nicht, dass nur sie zu sprechen haben oder zu handeln haben. Das heißt, dass sie die Aufsicht haben. Und wenn sie Älteste genannt werden, dann heißt es, dass sie ein Beispiel sein sollen. Und wenn sie Lehrer heißen, dass sie dann auch die erste Verantwortung haben, zum Lehren, zu lehren und auch für alles Lehren die Aufsicht haben oder die Aufsicht zu üben haben. In 1. Korinther 14 lesen wir dazu, im letzten Vers des Kapitels, Vers 40, alles geschehe auf zweierlei Art und Weise. Erstens, mit Anstand. Nun wissen viele Leute nicht, was Anstand ist. Irgendwie ist uns die Vorstellung von diesem wenigstens zum Teil abhanden gekommen. Und immer wieder kommt es vor, dass einer dem anderen zurufen muss, sei doch anständig. Weil er es nicht weiß, offenbar, beziehungsweise kommt er diesem nicht nach. Wenn jetzt Paulus die Gemeinde in Korinth aufruft, anständig zu sein, in ihren Gottesdiensten, in ihren Zusammenkünften, was ist das? Wenn wir das nicht wissen, dann können wir auch nicht gehorsam sein. Vorausgesetzt ist also, dass wir wissen, was Paulus meint. Und wir werden also eine Vorstellung davon bekommen wollen, was das ist, wenn wir diesem nachkommen wollen. Wir könnten auch übersetzen, es geschehe in geziemender Weise. Aber wieder ist das relativ, etwas vage. Was heißt geziemt? Was geziemt sich? Was geziemt sich nicht? Ich kann das nicht mit so vielen Worten sagen. Das sind Vorstellungsangelegenheiten. So wie niemand uns sagen kann, genau wann ein Ton auf dem Klavier oder Instrument wirklich der richtige Ton ist oder wann ein anderer richtig gesungen hat. Wie soll ihm das sagen? Das sind Dinge, die gespürt werden. Und wir wissen, dass es gewisse Personen gibt, die sind mehr begabt als andere und die haben ein besseres Ohr. Und die können dann sagen, Moment einmal, die Saite da ist nicht ganz gestimmt, ein ganz wenig höher. Oder die Tante da, die hat etwas zu tief gesungen, ja, möchte ein bisschen heben, ja, und so weiter. Das muss man spüren. Ich hatte einen Verwandten, ich habe zusammen mit ihm gereist und bin zusammen mit ihm gereist und wir haben zusammen gedient. Es waren schöne Zeiten, aber er konnte mir bei bestem Willen nicht eine Melodie aufrechterhalten. Der sang kreuz und quer durch die Gegend. Aber mit Herzenslust, ja. Und daran kann man auch seine Freude haben. Allerdings nicht eine musikalische gerade. Die zweite Vorschrift für den Gottesdienst, die Paulus in diesem Vers erwähnt, ist ordnungsgemäß. Was ist Ordnung? Ich befürchte, dass manches in den Versammlungen unordentlich ist. Ich weiß manchmal nicht, wo ich dran bin. Nicht einmal, wann ich zu sprechen habe. Mit einmal merke ich, da sagt jemand, jetzt bist du dran. Gut, dann stehe ich auf. Aber mir gefällt das nicht. Und ich denke, es gehört zur Liebe, dass man mitteilt und informiert, was wann kommt. Und das nicht einfach so der Gegend überlässt, was da geschieht, woher es auch kommt. Es wird übrigens auch viel Zeit verschwendet in Gottesdiensten durch so ein unordentliches Wesen. Es gehört dazu unter Christen, dass etwas ordnungsgemäß verläuft, dass man weiß, wo man dran ist. Jetzt wird gesungen, jetzt wird die Schrift gelesen. Kürzlich war ich in einer Versammlung, plötzlich kommt das Brot vorbei. Aha, jetzt offenbar ist dieses Abendmahl. Ja? Schön, ich esse auch, aber ich finde das unordentlich. Ja? Ein anderer findet das nicht unordentlich. Das ist schon ein Beispiel davon, dass etwas, dass hier nicht ein Konsens ist. Es gehört zur Liebe, dass wir uns verstehen und verständigen nach Möglichkeit. So viel zu diesen Beiträgen und damit schließe ich auch dieses Thema der regelmäßigen Zusammenkunft ab. Wir könnten jetzt wieder eine kurze Pause von etwa 10 Minuten einlegen und dann gehe ich über zu dem anderen Bereich der Begegnung, dem mehr spontanen oder gelegentlichen, der spontanen oder mehr gelegentlichen Begegnung. Danke.